Als wir bis vor einigen Jahren noch in Rostock gewohnt haben, da gingen unsere Kinder jahrelang auf die gleiche Schule. Und für unsere Jüngste, die Timea, war das was ganz Besonderes mit dem Samuel, der 7 Jahre älter ist als sie, morgens mit der Straßenbahn in die Schule zu fahren. Dann, wenn es Probleme gibt, konnte sie in der Pause auf ihn zugehen. Und am Heimweg, da haben sie nicht nur einmal an der Holzhalbinsel gehalten und sind dort zum Rewe gegangen und haben Süßigkeiten gekauft. Und es war irgendwie so was Besonderes mit den beiden, dass sie nicht die ganze Zeit zusammen waren, aber dass Timea doch wusste, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas kommt, wenn was komisch ist, dann kann ich zu meinem großen Bruder gehen. Und allein schon das Wissen um den großen Bruder, das hat bei Timea auch so eine Sicherheit und so ein Selbstvertrauen bewirkt, dass sie ganz selbstständig da mit 6, 7 Jahren dann letztendlich mit der Straßenbahn auch in die Stadt fahren konnte oder nach Hause kommen konnte. Und es hat ihr einfach eine Sicherheit gegeben. Wir feiern heute Christi Himmelfahrt, Auffahrt. Und Jesus ist an Himmelfahrt in den Himmel gefahren, aufgefahren und er ist nicht mehr hier. Aber sein Geist ist noch mit uns. Und wenn wir ihn auch nicht sehen können, so wissen wir doch, dass er zu uns spricht, dass er bei uns ist und dass wir uns ganz auf ihn verlassen können. Heute möchte ich zur Auffahrt anschauen, was hat es eigentlich damit auf sich, dass Jesus in den Himmel gegangen ist und wo befindet er sich eigentlich jetzt gerade, wenn er dort ist? Und dazu lesen wir zu Beginn aus der Apostelgeschichte genau die Stelle, die beschreibt, wie das war. Und als er, Jesus, das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Gewändern. Es waren Engel. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also in Vers 9 lesen wir da, wie eine Wolke erscheint und wie Jesus in dieser Wolke verschwindet. Die Wolke ist ein ganz wichtiges Zeichen, das wir immer wieder in der Bibel sehen, ein Zeichen für 2 unterschiedliche Welten. Die Wolke symbolisiert die göttliche Welt und die natürliche Welt. Die Wolke verdeckt die Sicht auf den geistlichen Himmel. Sie ist quasi die Trennung zwischen dem Geistlichen und dem Natürlichen. Und gleichzeitig ist es die Verbindung zwischen dem Himmel Gottes und der Erde, auf der wir leben. Und wir finden dieses Beispiel der Wolke immer wieder in der Bibel und ich möchte euch ein paar davon nennen. Wir lesen zuerst im 2. Buch Mose, Kapitel 19 und 20, wie das Volk Israel aus Ägypten rausging und zum Berg Sinai zogen, wo sie eingeladen waren, wo sie von Gott gerufen waren, um ihn zu anbeten. Und dieser Berg war dann umhüllt in einer Wolke, aus der Donner und Blitze kamen und Gott befand sich in dieser Wolke. Die Geschichte geht weiter. Das Volk muss 40 Jahre durch die Wüste ziehen und am Tag begleitet das Volk eine Wolke und in der Nacht eine Feuersäule als ein Bild, ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Dann erleben wir nochmals so ein starkes Bild der Wolke bei ein paar hundert Jahre später bei Salomo, dem König, der den ersten Tempel in Jerusalem einweihte. Und als sie dort den ersten Gottesdienst feiern, dann heißt es dort, da senkte sich eine Wolke mit der Herrlichkeit Gottes auf den Tempel und Gott war in dieser Wolke. Und auch bei Jesus dann in den Evangelien im Neuen Testament, dort gibt es dieser Bericht von der Verklärung auf dem Berg, wo Jesus sich mit Mose und Elia trifft. Petrus, Johannes und Jakobus, die drei Jünger aus seinem innersten Kreis, die sind bei ihm. Und plötzlich senkt sich wieder eine Wolke auf diese Versammlung. Und aus der Wolke hören die Jünger und Jesus die Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Also dort, wo eine Wolke beschrieben wird in der Bibel, dort ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, wo sie zusammenkommen. Und an Auffahrt war es wieder einmal soweit. Jesus wird aufgenommen in die Wolke und er ist weg. Aber die Frage für uns ist ja, wo ist Jesus jetzt eigentlich? Wenn er in den Himmel gefahren ist, wo befindet sich Jesus jetzt gerade? Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das in vielen Kirchen immer wieder gebetet wird, da heißt es: Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zu Rechten Gottes, des Vaters. Also Jesus sitzt jetzt zu Rechten Gottes, des Vaters, im Himmel. Und dieser Platz, der ist schon hunderte Jahre vorher angekündigt worden. Das haben sich nicht die Kirchenväter überlegt und daraus ein Glaubensbekenntnis gemacht, sondern schon im Psalm 110, wo der kommende mit Messias beschrieben wird, finden wir genau diese Worte. Dort heißt es, ein Lied von David: Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn: Setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Und dieses Bibelwort, das gilt für Jesus, denn genau dieses Bibelwort wird im Hebräerbrief Kapitel 10 zitiert. Dort heißt es dann: Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Jetzt sitzt er für immer auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Dort wartet er, bis ihm alle seine Feinde unterworfen sind und er seinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Er sitzt zu Rechten Gottes. Dieser Begriff zur rechten Seite, das ist ein sehr bekannter Begriff in der Antike. Der rechte Platz bei einem Gastgeber, das war immer der Ehrenplatz für den Ehrengast. Aber nicht nur das. Auch bei einem Herrscher im Thronsaal oder dort, wo er sich positioniert hat, um zu regieren, dort war der rechte Platz dem Mitherrscher, dem Thronfolger bestimmt. Also der Thronfolger, wenn er alt genug war, saß an der rechten Seite und hat gelernt zu regieren. Und wenn es keinen Thronfolger gab oder auch im Wechsel dazu, gab es einen Berater, einen Minister, jemanden, der dem König, der dem Herrscher Weisung und Ratschläge geben durfte. Der rechte Platz war also Ehrenplatz. Es war der Platz des Mitherrschers und es war der Platz des Beraters. Und diese drei Dinge, die schauen wir uns nochmal genauer miteinander an. Kommen wir erstmal zum Ehrenplatz. Dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt und dort seinen Ehrenplatz eingenommen hat, das bedeutet, dass der Vater und Jesus jetzt ganz zusammen intim eins sind. Jesus hat seinen Platz in der Gegenwart des Vaters eingenommen. Und so wie er auf der Erde gesagt hat, der Vater und ich, wir sind eins, so leben sie diese Gemeinschaft jetzt im Himmel, dort nebeneinander, dieses Einssein, das Miteinander, die Gemeinschaft. Jesus ist beim Vater. Und dann dieser Punkt des Mitherrschens. Jesus herrscht zusammen mit dem Vater im Himmel, bis ihm alle Mächte und Gewalten untertan sind. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie sind ihm bereits untertan. Und vielleicht fragst du dich, ja gut, Jesus herrscht, wo sehe ich das? Bei dem ganzen Leid und auch den Problemen, die ich habe, dass Jesus wirklich in Kontrolle ist? Allein das Thema würde jetzt eine ganz neue Predigt aufmachen. Und um es ein bisschen abzukürzen, wir dürfen Jesus vertrauen, dass er uns durch die Schwierigkeiten dieser Welt führt. Und dass Jesus herrscht und regiert in deinem Leben, das erlebst du ganz besonders dann, wenn du dich auf ihn verlässt und dass du dich auf ihn einlässt. Im Psalm 110 und im Hebräerbrief haben wir schon gelesen, jetzt möchte ich nochmal den ersten Petrusbrief zitieren. Dort heißt es, er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Jesus ist in Kontrolle. Und er nimmt vielleicht nicht jedes Problem weg, das hat er auch nie gesagt. Aber er gibt dir die Kraft, schwierige Situationen zu durchleben. Er gibt dir immer wieder Hoffnung, wenn sich Hoffnungslosigkeit breit macht. Und er macht dir Mut, wo du vielleicht entmutigt bist. Das ist es, dass Jesus herrscht. Und dann irgendwann einmal, und da würde ich nächsten Sonntag drüber predigen, irgendwann kommt Jesus zurück auf diese Erde. Und er wird seine Herrschaft hier auf dieser Erde aufrichten, konkret. Und alle Gewalten und alle Mächte, alle Knie müssen sich dem Namen Jesus dann beugen. Und der rechte Platz ist eben auch der Platz des Beraters. Das heißt, Jesus tritt für dich und für mich beim Vater ein. Wenn du ein Gebet sprichst, dann geht Jesus mit diesem Gebet zum Vater und sie beraten sich und beratschlagen und überlegen, wie sie mit diesem Gebet von dir umgehen. Und dann handeln sie. Wenn du gesündigt hast, dann tritt Jesus für dich beim Vater ein. Wenn du voller Scham und Angst bist, mit Gott in eine Beziehung zu kommen, dann tritt Jesus für dich beim Vater ein. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit du gerecht bist, damit du ohne Scham, ohne schlechtes Gewissen vor Gott kommen kannst. Und er sehnt sich nach einer Freundschaft, nach einer Beziehung mit dir. Jesus ist der Berater an der rechten Seite Gottes. Und wunderschön bringt es der Römerbrief in einem Vers aus Kapitel 8 auf den Punkt. Wer wollte es wagen, die Auserwählten Gottes zu verurteilen, also die, die sich zu Gott halten? Keiner! Denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Hey, das sprengt doch mein Denken. Jesus ist dort, um für mich einzutreten und zu sagen, hey Gott, Vater, das ist ein Guter, der gehört zu uns. Mit dem müssen wir es gut machen, dem dürfen wir segnen, dem, der soll erleben, wie gut wir sind. Und dann ist noch etwas geschehen durch die Auffahrt. Und davon lesen wir in der Predigt, die Petrus an Pfingsten hielt. Also Auffahrt war 40 Tage nach der Auferstehung Jesu, 10 Tage später, heute in 10 Tagen, dann das Pfingstfest und Petrus, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, der stand dort im Tempelbereich auf und fing an zu predigen. Und er sagte dabei was ganz Interessantes. Er sagte, das ist mit Jesus geschehen, also er erzählt dort alles, mit der, wie er kam und Wunder tat und dann gekreuzigt wurde, begraben wurde, aufgesteckt wurde. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Ja, wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt. Wo? Und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Also als Jesus dort in den Himmel ging, da empfing er den Heiligen Geist und er hat ihn an Pfingsten an uns Gläubige weitergegeben. Wow! Jesus hatte das ja seinen Jüngern schon angekündigt, aber ich vermute mal, das hatten die sich gar nicht vorstellen können. Aber er hat ihnen gesagt, wartet in Jerusalem, bis die Kraft Gottes auf euch kommt. Und das haben sie gemacht. Jesus hat zu ihnen gesagt, wenn ich gehe, dann lasse ich euch nicht allein zurück. Ich schicke euch einen Tröster, einen Beistand, einen Anwalt. Das war schwer zu verstehen, aber heute, nach dem ersten Pfingsten vor 2000 Jahren, wissen wir, dass Jesus diese Ankündigung wahrgemacht hat und seinen Geist uns geschickt hat. Wenn du mit Jesus lebst, dann lebt der Geist Gottes mit dir. Es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt und der uns in alle Wahrheit führt. Es ist der Heilige Geist, mit dem wir zu Gott kommunizieren. Es ist der Heilige Geist, durch den Gott zu dir, zu uns kommuniziert. Und es ist der Heilige Geist, der uns den Willen Gottes offenbart und der uns auch hilft, den Willen Gottes umzusetzen. Also nochmal zusammenfassend, Jesus ist im Himmel, aber vier Dinge sind passiert. Jesus lebt im Himmel in enger Gemeinschaft mit Gott. Sie sind eins, der Vater und der Sohn. Und er ist nicht nur dort mit Gott, sondern er herrscht dort mit dem Vater. Und dort an der rechten Seite setzt sich Jesus beim Vater für dich und für mich ein. Wenn wir es mal wieder verbockt haben, wenn wir uns unwürdig fühlen, wenn wir ein Gebet sprechen, dann setzt sich Jesus für dich und für mich ein und er schenkt dir seinen Geist. Was die Auffahrt bedeutet, dazu reichen nicht 10.000 Worte, um das auszudrücken. Also Jesus ist jetzt nicht mehr sichtbar unter uns Menschen wie vor 2000 Jahren. Aber unsichtbar durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig unter uns. Er beantwortet Gebet, er vergibt Sünde, er heilt Schwächen und innere Verletzungen. Er richtet Männer und Frauen, denen das Leben übel mitgespielt hat, auf die vom Leben verkrümmt sind. Die macht er gerade. Er vernetzt Menschen wie keine andere Organisation auf diesem Ort. Über die ganze Welt hinweg sind wir verbunden als Geschwister, als Kinder Gottes. Und wir können uns einsetzen für die Bedürftigen und in Solidarität für die Gerechtigkeit der Welt eintreten. Und die Christen der ersten Jahrzehnte, die diese Botschaft weitergaben, die Apostel, sie machten unmissverständlich wahr, unmissverständlich, dass Jesus Christus erhoben ist über alle Mächte und Gewalten. Und immer wieder lesen wir von Wundern und Kraftwirkungen in der Apostelgeschichte, als es Probleme gab und die Apostel den Namen Jesus erwähnten. Und das scheint uns vielleicht wahnsinnig mächtig und groß und gleichzeitig haben die Apostel immer dazu ermutigt, Kontakt mit Jesus zu suchen, weil er immer ein offenes Ohr hat. Er ist zu jeder Zeit da für dich. Wie gut ist es zu wissen, dass Jesus jetzt an einem super Ort ist, wo er totale Kontrolle hat. Und auch wenn wir ihn nicht sehen, so dürfen wir ihn doch immer wieder erleben. Wie unsere Tochter an den Schultagen in Rostock wusste, dass ja, ihr Bruder nicht jederzeit da ist, aber wenn sie ihn braucht, der auf sie zukommt, so ist Jesus jederzeit für dich da. Das Beispiel hinkt an der Stelle ein bisschen, denn Samuel ist, also unser Sohn, der ist nicht omnipräsent, aber Gott, Jesus, er ist zu jeder Zeit bei dir. Jesus ist aufgefahren, aber er ist trotzdem da. Durch seinen Geist erfüllt er dein Leben und dich. Wenn du dich vom Geist Gottes leiden lässt, kannst du in Verbindung mit ihm sein, dann gehst du durch den Alltag mit ihm, dann kannst du ihn jederzeit anrufen, ansprechen. Er wird sich bei dir melden. Was für ein Trost, was für ein Zuspruch, was für eine Vollmacht er hat, was für ein Segen für uns. Jesus ist nicht weg, er ist im Himmel. Sein Geist ist mit uns. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, die ganze Sache mit der Dreieinigkeit und mit der Omnipräsenz, es sprengt mein Denken. Und deshalb halte ich fest an deiner Verheißung, dass du alle Tage bei uns bist, bis an das Ende der Welt. Deshalb danke ich dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Ja, du bist aufgefahren in den Himmel, aber nur um dort diesen gewaltigen, großartigen Platz an der rechten Seite des Vaters einzunehmen. Und von dort wirst du auch wiederkommen. Herr, hilf uns, immer wieder uns bewusst zu machen, dass du wirklich nur ein Gebet weit weg von uns bist. Hilf uns, dich viel mehr noch in unseren Alltag einzubeziehen, dass dein Geist zu uns sprechen kann. Dass wir uns bewusst machen, dass du uns führst und leitest. Du bist wunderbar, du bist großartig. Und dein Name ist erhoben über alle anderen Namen. Du bist großartig. Dein Name ist voller Schönheit, voller Macht, voller Stärke. Wir erheben dich. Wir erheben dich, Jesus. Amen.